Hi, ich bin Melanie von BASED, meines Zeichens Social Media Expertin. Ich spreche heute mit Mario über das Thema Community Building. Das ist mein Herzensthema. Wenn ihr alles darüber erfahren wollt, wie ihr startet, coole Cases und alles drumherum, ja, dann hört halt einfach ein.
OMT.
Ich glaube, du musst halt deine Community dafür sensibilisieren, dass es, wie du gesagt hast, schon einen richtigen Mehrwert dafür gibt. Da muss man halt rausfinden, was ist der Mehrwert für meine Community. Bei den Gamern ist es eben Early Access, bei MusikerInnen ist es irgendwie die Snippets vom neuen Song zuerst hören oder exklusive Merch sich kaufen zu können. Das muss man halt herausfinden, was für was die Community bereit ist, quasi in so ein Paid-Modell reinzugehen.
OMT. Der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Melanie, was bedeutet Community Building genau und wie unterscheidet es sich von Buzzwords, sage ich jetzt mal, wie Audience Building oder bleiben wir mal beim einfachen Followerwachstum?
Ja, also Community Building allgemein ist im Prinzip das, was es auch sagt. Du baust dir eine Community auf. Du baust dir ein Netzwerk auf an Leuten, die sich für deine Marke, dein Produkt interessieren und auch quasi für diese Marke online auftreten, in Foren, in Social-Media-Kommentaren, mit eigenem Content. Und das unterscheidet sich dann auch in dem Sinne vom Follower-Aufbau oder von Audiences. Bei Audiences ist es ja so, wie bei einem Konzert auch, ne? Es ist das Publikum, es ist die Audience, die hört dir zu. Also es ist so eine Einbahnstraße, die Kommunikation. Und bei Communities oder Community Building, ist das keine Einbahnstraße, sondern da geht es ja auch darum, dass die Leute miteinander sprechen und diskutieren, sich gegenseitig helfen. Oder geht es eben darum, den Dialog anzukurbeln. Nicht unbedingt immer über deine Marke, aber natürlich im besten Fall im Kommentarfeld deiner Marke.
Ich tue mir immer ein bisschen schwer mit diesem Thema. Ich sage euch warum. Das Thema Community Building, damit beschäftige ich mich seit 11 Jahren. Und es fällt mir immer ein bisschen schwer, mich in die Positionen, in die Ausgangssituation von jemandem zu fallen zu lassen, der sich noch nie damit beschäftigt hat und vielleicht auch noch an der Stelle ist zu hinterfragen, warum mache ich das überhaupt? Weil für mich ist das gang und gäbe und mein ganzes Business ist theoretisch auf einer Community aufgebaut worden. Deswegen versuche ich dir jetzt relativ einfache Fragen zu stellen, gerade auch mal ein bisschen an die ausgerichtet, die zwar schon von Communities gehört haben, die vielleicht auch Social Media schon lange nutzen, aber vielleicht noch nicht ganz den Mehrwert erkannt haben, warum so viel Arbeit da reinstecken. Die erste Frage, die ich dir da stellen möchte, warum sollte Community Building im Online-Marketing vor allem deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen?
Das ist eine simple Antwort. Wenn wir es jetzt wieder mit Audiences vergleichen oder mit Follower-Aufbau, das ist schnell, das bringt Klicks und das bringt Reichweite. Und Communities aufbauen, das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Du möchtest ja im B2B wie im B2C, außer du bist irgendwie eine Fast-Fashion-Brand, im Bestfall so lange wie möglich am Markt bleiben und im Gespräch bleiben. Und du kannst das natürlich durch Ads machen, aber mit Community-Building und Communities ist das halt viel authentischer. Du bist halt am Ende, bist es dann, wenn du eine Audience bloß hast, bist es du gegen sie oder du für sie. Und wenn du eine Community hast, dann hast du die Leute um dich herum, die dich unterstützen. Die können dich auch in verschiedenen anderen Dingen unterstützen. Es ist nicht nur Word of Mouth und quasi Authentizität verbreiten. Die können dir Feedback geben, die können dir Support geben, die können dich weiterempfehlen. Community, jetzt mal ganz kurz formuliert, verschiebt das Markenziel auch so ein bisschen von dieser kurzfristigen Aktivität und Reichweite zu einer langfristigen Vernetzung.
Du hast gerade das Thema Ads angesprochen. Welche Rolle spielen Communities im Vergleich zu eben diesen klassischen Performance-Kanälen oder vielleicht auch zu organischem Content?
Also im Vergleich zu Performance ist es eben das, was ich gerade gesagt habe. Es ist, Performance kann dir helfen, einen Schub in Reichweite und in Impressions zu kriegen und quasi auch Follower aufzubauen, Leute zu erreichen, Awareness zu generieren. Und diese Leute möchtest du ja im Bestfall in deiner Community behalten. Also du möchtest natürlich, dass Leute von deiner Marke erfahren. Und das geht super easy mit Ads und mit Reichweite. Und die möchtest du ja dann an dich binden. Markenbindung funktioniert sehr gut durch Communities. Ich würde es jetzt auch gar nicht in den Kontrast zu organischem Content zum Beispiel stellen, sondern ich würde den neben die Communities stellen. Weil Im Optimalfall machst du deinen Content ja für die Communities.
Wenn ich den, aber Folgefrage, wenn ich den Content aber ja theoretisch dann nur über Ads rausspiele, mache ich ihn ja trotzdem für die Community.
Du machst ihn aber nicht an die Bedürfnisse der Community fest, sondern bloß an Thesen, was du glaubst, was die Community sehen möchte. Der Vorteil einer Community ist, du kannst Sachen, also das kannst du auch mit Paid machen, aber du kannst quasi Echtzeit-Feedback einholen von Leuten, die deine Marke oder deine Firma kennen, die sich mit dem auseinandergesetzt haben und die dir ehrliches Feedback geben können. Ob ich jetzt eine Marke, deren Werbung ich in meinem Feed sehe, wenn die Kommentare von der Werbung schreibe, das sieht aber irgendwie blöd aus, oder eine Marke, die ich kenne, von der ich vielleicht sogar schon ein paar Produkte besitze, sehe dann von denen was im Feed, da würde ich quasi wertvolleres Feedback geben. Nicht nur, das sieht irgendwie ein bisschen blöd aus, sondern eher die Farbe, die ist neu, die passt aber irgendwie überhaupt nicht zu dem, was ihr bisher gemacht habt. Oder das Produkt, was ist das überhaupt, wenn jetzt eine Klamottenmarke auf einmal irgendwie ein Parfüm oder so rausbringt? Das, du hast einfach einen anderen Bezug, wenn du eine Community hast, als wenn du bloß Ads rausschaltest.
Okay, das macht Sinn. Gibt es, das ist gerade ein Beispiel genannt, zwischen Fashion und Parfüm, gibt es konkrete Anwendungsfälle jetzt im Markt, die vielleicht auch jeder kennt oder die dir spontan einfallen, in denen Community Building gemacht wird und ganz klar auch Ads überlegen ist, also wo man das vielleicht auch nachvollziehen kann?
Also ich beschäftige mich sehr viel mit Musikmarketing und in der Musik ist es halt super wichtig, in der Musikbranche, dass du deine Community hast. Da ist Community Building auch so seit, also das gibt es schon immer, ne? Da gibt es die Fans, das ist ein bisschen wie die Audience, also die Leute, die das im Radio hören, und dann gibt es die Superfans oder die Fangroups oder die Leute, die quasi immer vor der Halle sitzen, das ist die Community. Das gab es, wie gesagt, schon immer, also seit den Beatles, whatever, und jetzt seit ein paar Jahren ist es im Musikmarketing auch, also in Social Media angekommen und die machen das sehr, sehr, also da gibt es wirklich Fälle, zum Beispiel, ja, ganz populär Nina Chuba oder Chiago, die haben die Channels, auf denen sie mit ihren Leuten kommunizieren, die haben diese Broadcast-Channels auf Instagram, wo sie quasi exklusiven Content veröffentlichen und auch vorab schon Content veröffentlichen, irgendwie Zugangslinks zu Merch oder zu Musik, zu neuen Songs. Und da ist es super stark mittlerweile vertreten. Und wenn es jetzt um, also außerhalb des Musikmarketings, um B2C-Brands zum Beispiel geht, wer das halt sehr gut macht, also wenn mir jetzt gerade komplett in den Kopf gekommen ist, ist zum Beispiel Deichmann. Die haben auf TikTok ein sehr starkes Community-Game. Ich bin mir auch sicher auf Instagram, aber ich sehe die sehr oft auf TikTok. Die haben ja zum Beispiel auch Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres hatten die, ich glaube, das war letztes Jahr, haben die so einen Paw Patrol-Schuh rausgebracht, weil die Community, die immer gefragt hat, es gibt Paw Patrol-Schuhe für Kinder, war keine für Erwachsene. Die Eltern wollen halt im Partnerlook mit den Eltern, mit den Kindern gehen, Kinder mit den Eltern. Und deswegen haben die den raus, haben die auf die Community gehört, haben eine limitierte Zahl rausgebracht und der ging, war halt sofort weg, der Schuh.
Dass dir das aufgefallen ist, merkt man, dass du selbst wahrscheinlich auch Kinder hast?
Nee, ich habe keine Kinder.
Nicht? Okay, das wäre jetzt.
Nee, das habe ich auf LinkedIn komplett. Also das war tatsächlich ein Bekannter von mir mit seiner Agentur gemacht und deswegen habe ich auf LinkedIn
okay, gesehen. Okay, weil Paw Patrol war bei uns mal ein ganz großes Thema. So 2, 3 Jahre lang.
Ich habe, also Teil meiner Familie, die sind Schausteller und ich helfe ab und zu mal aus am Süßigkeitenstand. Und dieses Jahr, der absolute Dauerbrenner, waren so Lutscher mit den Paw Patrol-Tieren drauf. Und deswegen kenne ich auch den Chase, weil das war der, den die alle wollten. Ganzen ja, Kinder.
Also auch eben Nina Chuba, als du es angesprochen hast, die ist mir irgendwann das erste Mal auch auf TikTok entgegengekommen. Irgendwann war das eine Lied, was er da immer singt mit
Wildberry Lillet.
Genau, das lief ja auch in den Radios rauf und runter. Und irgendwann hat man das natürlich so ein bisschen mitbekommen, weil auch die Kinder natürlich dann dieses Lied zu Hause immer getrellert haben. Und dann war ich tatsächlich jetzt am 19.07., glaube ich, mit meiner großen Tochter in Berlin, aber auf einem Konzert von ihr in Berlin. Und das war gut, muss ich sagen.
Geil.
Und das war krass, wie viel auch in meinem Alter tatsächlich damit abgegangen sind. Also es war jetzt überhaupt nicht so, dass ich gedacht habe, nur Jugendliche, aber es war auf der anderen Seite auch krass, weil sie ist ja noch nicht so, also sie ist jetzt irgendwie seit 3, 4 Jahren dabei. es war tatsächlich ziemlich krass, als ich so in meinem Freundeskreis mal ein bisschen darüber gesprochen habe, wie viele die Frau gar nicht kannten. Also es war so eine Mischung zwischen die, die sie kannten, war ja na, logisch, die ist voll der Weltstar, so nach dem Motto, also Deutschland ein Weltstar, weiß ich es meine. Und die anderen, die mir gesagt haben, krass, habe ich noch nie gehört. Und da konnte man relativ leicht sehen, als gemeinsamer Nenner war, wer hat Kinder, wer hat keine und vor allem in einem Alter von 8 bis 14. Das war sehr deutlich zu sehen.
Das ist sehr interessant.
Auch Erwachsene mit Kindern in dem Alter das dann auch gut fanden. Also ich muss auch sagen, es gibt so 2, 3, 4 Lieder. Ich bin danach mit meiner Großen und in Urlaub gefahren und sie wollte unbedingt die ganze Zeit die Musik hören. Und ja, es gab so 3, 4 Lieder, da habe ich auch gesagt, können wir ruhig nochmal hören. Ja? Also es war überhaupt kein Problem, weil die mir echt gut gefallen haben. Krass aber, wie groß diese, ich nenne es jetzt mal Community ist, die dann da war und einfach jedes Lied mitsingen konnte. Und das Coole an ihr ist, sie gibt sich wohl auch immer so ein bisschen geerdet. Also so nach dem Motto, die steht auch mal ohne Schminke vor der Kamera und erzählt, was heute Abend in dem hier los sein wird. Und die zeigt wohl sehr viel von sich privat. Und dementsprechend kommt es auch sehr, sehr gut an. Und das macht sie halt in erster Linie für das Community-Building, glaube ich. Also Leute, die mit einer anderen Brille draufschauen, sagen dann vielleicht, okay, klar, die macht das für ihre Fans. Aber ich glaube, es ist ein Schritt weiter. Also wie du ja gesagt hast, Fans and Audience. Und Community ist die, mit denen man dann auch interagiert. Und die sozialen Medien, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, die reagieren natürlich auf eine Community besser als auf eine Audience.
Ja, sehe ich auch so. Also ich verfolge sie auch jetzt recht lange schon und sie macht das auch genauso, wie du gesagt hast. Sie hat halt diese Kanäle, wo sie explizit oder auch Formate, in denen sie explizit mit ihrer Community spricht. Das macht sie hauptsächlich auf TikTok. Ja, vielleicht, weil das noch ein bisschen anders ist als Instagram, auch von der Zielgruppe her, aber da gibt sie sich viel authentischer und das macht sie dann aber auch zum Beispiel in diesem Broadcast-Kanal auf Instagram. Da ist es dann quasi hinter dieser Wand. Und ich finde, man darf das auch nicht unterschätzen, wenn KünstlerInnen oder auch Marken, wenn man denkt, das machen die einfach bloß, um authentischer zu wirken, es steht ja immer ein zweites Ziel dahinter. Das kann ganz oft sein, ja, Authentizität verkauft, ja, natürlich. Das kann aber auch das Community-Building sein oder eben die Community aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Das ist ja noch das Nächste. Dann habe ich irgendwie 30.000 Fans, weil Wildberry Lillet in den Charts war. Aber die muss ich ja auch irgendwie an mich binden.
Die hat ja mittlerweile ein paar Millionen Follower auf TikTok. Und ich meine, mal abgesehen von Plattenverkäufen und Konzerten, diese Creator, auf TikTok gibt es ja so einen Service, wo man mitverdienen kann. Also ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber ich glaube, ab 10.000 oder ab 100.000 Follower kann man sich da anmelden, dass man quasi auch an den Werbeeinnahmen mit partizipiert. Und wenn man dann natürlich als Sänger so eine geile Community hat, die auch viel interagiert, dann ist das auch wahrscheinlich, ohne die Werte genau zu kennen, auch lukrativ von der Seite aus. Ich habe kein Gefühl dafür, ich glaube, es ist auch jetzt nicht Ziel dieses Podcasts herauszufinden, wie groß so ein Umsatzanteil davon sein kann in Bezug auf Plattenverkauf und so weiter. Aber man merkt, dass es mehr in diese Richtung geht. Also es gibt auch andere Bereiche, wo deutlich weniger Gage bezahlt wird, gerade in diesem Künstlerbereich. Ich habe durch Zufall vor kurzem mal von so typischen, ich nenne es mal Malle-Sängern gehört, die halt so zwischen 2.000 und 10.000 Euro irgendwie für einen Auftritt kriegen, also was natürlich deutlich weniger ist, als weil es so eine Nina Chuba bei so einem Konzert verdient. Und die dann wirklich sagen, hey, aber von so einem Auftritt mache ich noch 20 TikTok-Videos und an denen verdiene ich halt auch nochmal x-tausend Euro. Und da gibt es einen, der das wohl auch veröffentlicht, was er da mit verdient und sowas. Das fand ich ganz spannend. Ich habe es leider nicht gefunden, aber mir wurde das zumindest berichtet und mit einem Screenshot habe ich was gesehen und das finde ich dann auch wieder spannend. Jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema weg. Wir haben eben schon über TikTok geredet. Folgefrage dazu, welche Plattformen eignen sich aktuell besonders gut für Community-Building. Also für mich, also das auch, um es nochmal zurückzuholen für die Hörer, nicht nur eine One-Way-Ansprache stattfindet, sondern das halt auch hin und her gesprochen werden kann. Und inwieweit, um die Frage gleich mal zu verlängern, sind hier Foren oder Apps auch interessant?
Ja, also genau das Klassische, woran, glaube ich, die meisten bei einer Community oder einem Netzwerk denken, ist ein Forum. Das würde ich jetzt mal ganz kurz hinten anstellen. Bei Social Media So ein ist jetzt gerade total beliebt natürlich Reddit. Das hat verschiedene Gründe, aber Reddit ist in den letzten paar Monaten stark oder ja im letzten Jahr stark gestiegen in seinen Nutzerzahlen. Das ist im Prinzip wie ein Forum, um es jetzt mal ganz simpel zu beschreiben. Du kannst ein Subreddit aufmachen mit deiner Marke. Das ist dann wieder ein eigenes Forum auf dieser Plattform und da können die Leute drunter diskutieren. Das funktioniert auch ziemlich, wie nennt man das, selbstbestimmt. Also das ist tatsächlich so, dass die Leute da sehr aktiv auf dieser Plattform sind. Die sind das halt einfach gewohnt, dass auf Reddit du nicht der Empfänger, sondern du bist der Sender eines Contents und du gehst da auch rein, um anderen Leuten zu helfen. Das funktioniert in der IT zum Beispiel auch bei Stack Overflow. Das ist jetzt nochmal ganz nischig, aber da gehen ja Informatiker rein, wenn sie Coding-Probleme haben. Das ist bei Reddit ähnlich. Dann gibt's natürlich auch so Messenger-Apps wie Discord. Das ist im Gaming total beliebt und bei Twitch-Streamern und Content-Creatern in der Branche Discord das absolute Ding. Da kannst du deinen eigenen Discord-Server aufbauen. Das ist eine in sich geschlossene App. Da kannst du Moderatoren einstellen, wie bei Reddit auch. Das können Leute aus deiner Community sein. Das können auch Bots sein. Und da hast du dann im Discord verschiedene Themenblöcke, zum Beispiel zeig mir deinen PC. Ja, also das ist PC-Setup, ist ja absolut das Ding im Gaming. Und da posten dann die Leute auf dem Discord-Server, wie ihr Setup aussieht mit Tastatur, Bildschirm, RGB-Licht und allem drum und dran. Wenn es jetzt so ein bisschen in die breitere Masse gehen soll, weil Reddit und Discord ist trotzdem noch recht nischig, ist ganz klassisch und ich glaube, das unterschätzen sehr viele, es ist aber auch ein bisschen mehr Aufwand. Facebook-Gruppen, die gibt's schon ewig und die sind immer noch ein Ding. Da kommt es natürlich drauf an, wo ist deine Zielgruppe unterwegs. Das ist bei all diesen Dingern, also bei all diesen Social Media Plattformen die große Frage. Aber gerade bei so, wenn deine Zielgruppe so Millennials und älter sind, dann ist Facebook tatsächlich noch relevant. Und auch, wenn es um den Austausch geht, also sowas wie Marketplace und so, habe ich auch noch in meinem Studium verwendet. Das heißt, man darf die Facebook-Gruppen auch nicht unterschätzen. Und wenn es wirklich Low-Effort sein soll, dann tut's auch die Instagram-Kommentarspalte. Also da kannst du auch Communities drin bauen.
Ich finde es spannend. Ich hab die ganze Zeit oder öfter schon mal die Diskussion gehabt, dass sich die Community-Landschaft ein bisschen verändert. Und zwar Facebook, ja, ich sag mal, in Deutschland auf dem absteigenden Ast. Jetzt wissen wir, dass die Zahlen relativ konstant sind. In anderen Ländern steigen sie sogar noch. Aber wenn ich so aus der Nutzung so schaue, bei uns im Freundeskreis und so weiter, und auch wenn ich meinen Feed sehe, wo ich über 4.500 Freunde habe, da ist viel weniger Bewegung drin als früher. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Interaktion auf Facebook schon ein Stück zurückgegangen ist, zumindest in meiner Bubble. Und meine Bubble ist nicht klein, also es ist keine Standard-Bubble. Ich habe dann aber so überlegt, okay, wo habe ich denn ähnliche Funktionen? Weil wenn ich wirklich eine Community bauen will, und wir beim OMT haben ja auch wir nennen es mal eine OMT-Club-Gruppe gehabt auf Facebook, wir haben sie auch immer noch, aber da passiert nichts mehr drin. Obwohl die mal super aktiv war, sogar so weit. Grüße gehen raus an den, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, an den Marco Lauerwald, mit dem telefoniere ich zufällig heute auch noch. Der hat mal gepostet, sein absoluter Experte im Online-Marketing, war jahrelang Head of Online-Marketing bei Urlaubsguru, ist mittlerweile selbstständig, aber der hat damals geschrieben, auf LinkedIn hat er einen Post gemacht mit einem Screenshot zu unserer Gruppe. Die einzige Gruppe, wo ich wirklich was lerne und weiterkomme, ist die OMT-Club-Gruppe auf LinkedIn. Den Post habe ich mir damals natürlich abgescreent und aufgehoben. Und damals waren die Gruppen wirklich interaktiv und geil. Und wir haben auch mit unserer Botschaftergruppe uns immer überlegt, wie kriegen wir die am Leben erhalten. So, dann ist die leider ein bisschen weggestorben. Und wir haben natürlich einen Instagram-Account, wir haben einen LinkedIn-Account. Es gibt auch LinkedIn-Gruppen, die eigentlich das Gleiche können müssten, aber leider nicht im Fokus von LinkedIn stehen. Die werden schlecht in die Feeds reingespült und so weiter. Und ich habe immer für mich überlegt, was gibt es denn, wo man so eine Community jetzt aktuell wirklich spielen kann, und bin tatsächlich nie auf Reddit gekommen, obwohl ich Reddit tatsächlich, den Head of Sales von Reddit vor kurzem, ist auch schon wieder ein Jahr her, in meinem Podcast hatte. Das wäre eine Idee. Wir haben aber mal mit der kompletten Botschaftertruppe hier mit 20 Leuten hier bei uns im Büro gesessen, mal für 2 Tage, und haben überlegt, wo können wir eine Community bauen und haben dann entschieden, ob wir überlegt, ob wir es über Slack oder über Discord machen.
Mhm, ja.
Und haben dann wirklich einen Fahrplan ausgearbeitet mit Moderation, mit Themen, mit Channels, mit allem drum dran für Discord. Und es ist bis dato nur noch nicht online gegangen, aus zwei Gründen. Erster Grund, wir haben nicht genug Manpower, um ein, zwei Leute abzustellen, die wirklich rund um die Uhr dann auch sich um diese Community kümmern. Das wird früher oder später kommen. Die kompletten Pläne liegen hier bei mir in der Schublade quasi. Das war ein Grund, weil wir es nicht machen wollten, ohne uns wirklich drum kümmern zu können, weil einer unserer Wettbewerber, ich nenne jetzt extra keine Namen, hat eine sehr große Discord-Gruppe, die ist tot. Da waren damals, ein Jahr her, vielleicht auch eineinhalb, 11.000 Leute drin und da ist einfach nichts drin passiert. Und das ist natürlich ein Schatz, wo es sehr traurig ist, dass er nicht genutzt wird. Und das ist etwas, wenn man es macht, muss man es halt richtig machen. Und wir haben uns dazu entschieden, unsere Community halt vor allem über Offline-Events, deswegen haben wir unsere Clubtreffen und so immer regelmäßig gemacht und haben natürlich auch unsere Konferenzen, wo viele unserer Clubmitglieder, wir haben auch noch Communities innerhalb der Communities. Also wir haben die Botschafter-Community innerhalb der Community und wir haben so ganz Nano-Communities mit unseren Speaker-Academy-Teilnehmern gemacht, also auch teilweise wirklich die 8 Leute, die bei einer Speaker-Ausbildung dabei waren, die haben dann eine WhatsApp-Gruppe behalten, wo sie sich austauschen und sich tatsächlich auch Speakings hin und her schieben und sowas. Und wir bauen gerade eine Expertenratgruppe auf. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil das wird erst im Oktober veröffentlicht, dass wir die haben. Da sind auch 25 Leute drin, noch sind wir keine 25, aber wir werden 25 Leute sein, die für unseren Summit im März die Qualitätskontrolle der Vorträge übernehmen sollen. Und jetzt habe ich ein bisschen was verraten, was wirklich geheim ist. Mal gucken, wer alles zuhört und mir dann nachschreibt. Je nachdem, wann dieser Podcast online geht. Das wird ab dem 6.10. erst promoted. Mal gucken. Das könnte ja so plus minus die Zeit sein. Ich weiß es noch nicht. Aber du verstehst, was ich meine. Für mich war es immer so die Überlegung, was kann denn Facebook ersetzen? Und ich sehe halt TikTok, YouTube und Insta nicht mit dieser Gruppenfunktion. Ich habe schon mal überlegt, wie das hieß. Das haben wir gerade im letzten oder vorletzten Podcast überlegt. Diese Audio-Community, wie hieß das denn nochmal? Warst du kurz?
Clubhouse?
Nochmal?
Clubhouse?
Clubhouse, das war's. Den Begriff haben wir das letzte Mal schon gesucht. Warst du kurz hochgeschossen, weil das hatte auch die Funktion, ist aber nicht mehr aktiv. Und dann fragt man sich, warum? Weil Communities ja eigentlich genau dafür prädestiniert sind, länger am Leben zu bleiben, aber irgendwie funktioniert das nicht so. Gut, Discord-Gruppen gibt's ja ohne Ende, die auch wirklich gut funktionieren. Die Frage, die ich dir jetzt stellen will, nach diesem langen Intro, auch wenn es nicht 100% passt, weil jeder jetzt sofort was Obszönes im Kopf hat, sind Gruppen oder solche Möglichkeiten vielleicht, also ich habe es noch nie genutzt, ja, und jetzt kann sagen bestimmt die Hälfte, das erzählt er jetzt nur, sowas wie OnlyFans oder gehen wir mal von weg, wenn man jetzt über Porno und Co. vielleicht nachdenken möchte, School oder solche Funktionen, wo man vielleicht auch Paid Communities aufbauen kann, macht sowas vielleicht auch Sinn?
Ja, ich dachte jetzt auch an Patreon. Das ist ja so ein bisschen auch, Patreon ist gerade bei KünstlerInnen, also wenn es um die Digital Art geht und so, sehr groß und auch bei Streamern und Content Creatorn. Da kaufst du dich auch ein mit verschiedenen Basispaketen und ich habe es auch selber noch nicht verwendet, OnlyFans, aber ich glaube, da ist das ähnlich. Da ist halt die Hürde, du brauchst vorher schon eine Reichweite und eine Bestandscommunity, damit die Leute überhaupt quasi ja diesen Vertrauensvorschuss dir auch geben, um dir Geld zu zahlen. Weil ob ich jetzt ein Follow drück auf Instagram oder dir, und selbst wenn es plus 2,99 im Monat sind, über School oder Patreon oder was auch immer schicke, das ist natürlich immer noch ein Invest und da zieren sich viele Leute drum, kann ich verstehen, ich auch, obwohl es total dumm ist. Ne? Das ist nicht mein Kaffee momentan. Das heißt, du brauchst halt vorher schon gewisses Standing, damit die Leute dir da was geben. Ich weiß, dass es bei Patreon tatsächlich so ist, ich kenne das aus dem Gaming, dass da starke Communities existieren und da auch tatsächlich auf die neuen Drops warten, weil die bekommen ja auch oft exklusiven Content.
Ich glaube, anders geht's auch gar nicht. Wenn die nicht irgendeinen Vorteil darin haben,
die ja locken.
Wie auch immer. ob es jetzt OnlyFans oder, also ich kann mal die Katze aus dem Sack lassen. Wir haben jetzt, nee, da lasse ich dann die Katze aus dem Sack. Das ist beim Podcast immer blöd, weil das geht ja immer erst ein paar Wochen später online. Eine Woche vor diesem Podcast hier haben wir einen Podcast aufgenommen zum Thema Paid Communities. Der ist aber noch nicht online. Warum? Aber wenn ihr das hier hört, dann ist er online. Und hört euch das mal an. Da geht es um eine School Community für Copywriter. Und ich finde den Ansatz nicht blöd. Und da verrate ich auch ein weiteres Geheimnis, worüber ich schon länger nachdenke, eine Paid Community aus dem OMT zu bauen. Also nicht aus dem OMT insgesamt, keine Sorge. Ich will von keinem Geld, der Fortbildung genießen will und gar nicht. Aber es geht ja darüber hinaus. Kann ich Mehrwerte liefern, die dann auch einen monetären Gegenwert hätten? Und kann man daraus was machen? Dann kommen wir in das Thema Paid Communities rein. Aber die brauchen natürlich auch nochmal eine ganz andere Pflege. Weil wenn ich dann auch noch einen Obolus dafür bezahlen muss, dann habe ich auch höhere Erwartungen. Ja, nichtsdestotrotz, genau. Wenn das richtig funktioniert, ist das natürlich der Endgegner oder die Erfüllung, dass man theoretisch im Bau der Community, auch am Bau der Community, direkt verdient und nicht nur indirekt, indem man theoretisch, so wie wir das jetzt beim OMT machen. Ich meine, wir bauen eine Community mit verdammt vielen kostenfreien Inhalten und die ihr nutzen könnt. Wir tauschen uns aus mit euch, um zu lernen, was ihr haben wollt. Aber ja, klar, wir haben auch Formate, an denen wir verdienen. Also und da hoffen wir natürlich, dass die Community draufspringt und was ja auch zum Glück passiert. Aber noch cooler wäre es natürlich, an der Community selbst verdienen zu können. Soweit sind wir aber noch nicht. In kleinen Tests haben wir schon gemerkt, dass selbst 5 oder 10 Euro dafür manche schon zu viel ist. Und das ist schade. Warum? Weil sie es woanders umsonst kriegen. Und wenn du eine Paid-Community baust, dann brauchst du halt etwas. Also ich denke da gar nicht über 10 Euro nach, ich denke da eher über 1.000 Euro im Monat nach. Aber dann muss dann halt auch etwas dahinter stehen, was halt auch mehr, am besten 3.000 Euro wert ist, damit diese Wertigkeit auch voll wahrgenommen wird. Ihr könnt euch ja mal den anderen Podcast, ihr findet ihn in den Shownotes, dann auch mal anhören. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema. Hast du dich schon mit Paid Communities und beschäftigt?
Also wie gesagt, ich habe vorher B2C sehr viel für Gaming-Marken gemacht und auch mit Gaming-Content-Creatoren gearbeitet. Da ist das immer wieder aufgekommen, das Thema Patreon. Oft ist es auch so, dass, also Paid Community über Patreon, ist es oft auch so, dass wenn du in einem Game bist, du da einen Early Access zum Beispiel kriegst. Ne, das heißt, erst das neue Level spielen oder was auch immer. In dem Zuge habe ich schon oft Berührungspunkte damit gehabt. Ich glaube, du musst halt deine Community dafür sensibilisieren, dass es, wie du gesagt hast, schon einen richtigen Mehrwert dafür gibt. Da muss man halt rausfinden, was ist der Mehrwert für meine Community. Bei den Gamern ist es eben Early Access, bei MusikerInnen ist es irgendwie die Snippets vom neuen Song zuerst hören oder exklusive Merch sich kaufen zu können. Das muss man halt herausfinden, was für was die Community bereit ist, quasi in so ein Paid-Modell reinzugehen.
Bei Musikern finde ich das so spannend. Ich meine, ein Musiker, guter Musiker, da kannst du ja einfach sagen, pass mal auf, wer da in der Community ist. Ich sehe mir Ed Sheeran irgendwie auf TikTok und denke mir, der ist auf einmal in irgendeinem Park und macht da Musik oder jetzt Random. War er in Düsseldorf in der Halle oder in Köln in der Halle und war vorher in einem Pub. Er ist einfach mittags um eins da in irgendeinem Pub. Ob es wirklich so komplett uninszeniert war, weiß man natürlich nicht, aber der wirkt immer so, als würde er wirklich einfach da jetzt auftauchen, alle total erschrocken und für 10 Leute hält er dann ein kleines Minikonzert. Das macht ihn natürlich brutal nahbar, gell? Und das ist halt mega sympathisch und das könnte man natürlich in so einer Discord-Geschichte perfekt spielen, dass man sagt, hey, ich bin in Düsseldorf, ich muss mich einsingen. Für die hier in der Discord-Gruppe sind, ich bin um 11 Uhr da und da, kommt mal vorbei. Stellt euch mal vor, ich glaube, diese Discord-Ding, das Discord-Ding würde extrem schnell explodieren, wenn man da solche Informationen vorher kriegen würde. Das ist bei Musik kann cool, beim Fußballer ist das theoretisch auch machbar. Keine Ahnung, ich gehe heute ins Nationalmannschaftsspiel gucken in der Champions Bar in Frankfurt. Ey, wer hat von meinen Fans hat Bock mitzukommen? Wir hatten mal in Frankfurt einen Spieler, Martin Hinteregger, der ist nach dem Ruhrpokalsieg mit der Medaille nach Sachsenhausen ganz alleine ohne Mannschaft. Die Mannschaft ist geil feiern gegangen und er ist ins Oberbayern gegangen und hat mit denen da um die Wette gesoffen. Also das kommt natürlich gut an. Das hat er jetzt ohne Community gemacht. Der ist halt der Typ dafür. Aber egal, welcher Star ich bin, wenn ich so nahbar bin, kann ich natürlich extrem viel in so einer Richtung machen. Komm wieder ein bisschen vom Thema weg. Ich finde es trotzdem spannend. Ich habe aber noch so viele Fragen.
Komm, mach mal weiter.
Und mit Blick auf die Uhr, wir könnten 3 Tage reden wahrscheinlich. Ich gucke mal, was jetzt hier so von meiner, was sind denn Formate oder Content-Typen, die Communities wirklich aktivieren und nicht nur informieren? Wir haben jetzt schon ein bisschen was erwähnt, aber vielleicht mal gebündelt an der richtigen Stelle zu der passenden Frage.
Also, bevor du eine Community quasi, Community aktivierend, kann sowas sein wie ein Fragensticker in der Instagram-Story oder im Discord-Channel, also eine Umfrage. Ne? Überall, wo die Leute am besten mit einer niedrigen Hürde einsteigen können, um etwas zu machen. Ne? Also wenn es jetzt ein Fragensticker ist, dann oder eine Umfrage, dann müssen die ja auch einfach bloß einmal irgendwo tippen. Das ist das Einfachste. Es gibt auch so Ask Me Anythings, das machen auch sehr viele Marken sehr gern und fragen, wie wird denn eure Seife produziert? Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine kleine Manufaktur oder so bin. Wie produziert ihr das und das? Also da kann man dann den Leuten anbieten, dass sie Fragen von quasi behind the scenes meiner Firma stellen, meiner Marke, meiner Produkte. Dann gibt's natürlich auch sowas, um die Leute zu aktivieren, wie Challenges. Das ist dann schon so ein bisschen höherer Einstieg. Das kann sowas sein wie, hast du unsere Tasse, dann mach ein Foto davon, wie du mit deinem Morgenkaffee im Homeoffice sitzt und post das in deiner Story und markier uns. Da hast du auch gleich noch ein bisschen User-Generated Content generiert.
Hast du eigentlich eine OMT-Tasse?
Ich habe keine OMT-Tasse.
Ich weiß gar nicht, ob wir noch welche im Keller haben. Also wenn wir noch eine im Keller haben, schicke ich dir ein.
Ja, dann würde ich mich freuen.
Das ist tatsächlich das Utensil, das haben wir vor 6 oder 7 Jahren mal gemacht, was immer noch ab und zu in Social Media auftaucht. Weil es auch echt hochwertig war. Aber ja, jetzt kommen wir wieder vom Thema weg.
Es ist auch so ein No-Brainer. Ich habe heute erst einen LinkedIn-Post von jemandem gesehen, der seine Tasse angepriesen hat, weil der die schon so lange hat und sie so hochwertig ist. Das war ein Werbegeschenk, voll cool. Das ist übrigens auch User-Generated Content und Community. Ne? Der Typ, oder dieser Mann, hat quasi als Ambassador für die Marke gesprochen. Leider weiß ich nicht mehr, welche das war. Das wäre jetzt natürlich das Allerbeste. Und dann kannst du halt das immer staffeln von der Hemmschwelle her. Dann ist es auch sowas wie Foto-Challenges oder Video-Challenges. Das, was ich vorhin gesagt habe, zeig uns dein Setup in diesem Discord-Channel. Kann man ja auch genauso gut auf anderen sozialen Plattformen reproduzieren. Ne? Social Media, also Instagram zum Beispiel. Zeig uns dein Setup mit dem Hashtag. Und dann verwendest du deine Marke, wenn du ein PC-Bauhersteller. Es gibt so Online-Shops für fertig gebaute PCs zum Beispiel. Die machen das sehr gern. Das eine ist natürlich, die Community zu aktivieren. Und dann musst du aber das auch durchziehen und die natürlich nicht, also musst du die nicht nur aktivieren, sondern du musst ja auch dranbleiben. Das heißt, wenn die dann Fragensticker oder dir Fragen stellen, dann musst du natürlich auch darauf reagieren und die im Bestfall innerhalb von 24 Stunden dann auch in deiner Story oder in einem anderen Format beantworten. Du musst, wenn du zu so einem Content Challenge aufrufst für User-Generated Content, musst du den auch irgendwie weiterverwenden. Und selbst wenn du bloß die Top 4 oder 5 Posts in deiner eigenen Story repostest, das muss auch gar nicht immer sehr, sehr groß sein. Wichtig ist halt, dass die Leute mitbekommen, dass du etwas mit dem machst, was sie dir geben in Form von der Interaktion. Das sehe ich halt oft bei Marken, die machen quasi so einen Fragensticker oder fordern die Leute auf, irgendwie was zu posten und dann wird daraus nichts, weil vielleicht, ja natürlich ist das Foto nicht so wunderschön von der Kaffeetasse in meinem Homeoffice wie das, was ihr mit eurem Fotografen im Möbelhaus geschossen habt, was super hoch belichtet und super hoch produziert ist, aber das ist ja auch der User-Generated Content, dass er authentisch und ehrlich ist.
Ich habe mir gerade parallel was aufgeschrieben, weil mir gerade ein Gedanke kam. Wir machen ja unsere Website-Klinik, wo wir die Leute fragen, ob sie ihre Webseite einreichen wollen, damit wir sie live analysieren. Wir haben unseren Systrix SEO-Call, wo man quasi Fragen vorher einreichen kann, die die Experten dann da beantworten. Das ist ja eine Ask-Me-Anything-Geschichte, halt nur im SEO-Bereich. Ich überlege gerade, was wir noch so alles machen. Wir haben auf unserer Konferenz ein Gewinnspiel, wo jeder, der da ist, die 2 besten Fotos gewinnen, dann theoretisch ein Ticket für nächstes Jahr. Wir machen unsere Website-Klinik, wo man auch Website, also auf der Konferenz, das ist ähnlich wie das Online-Format, nur da ist es nicht eine Person, die das SEO-Seite hinterfragt, sondern wir haben da 10 Experten bei der Konferenz, die eine Webseite auf 10 verschiedene Sachen, also Conversion-Optimierung, SEO, Facebook-Ads, Social Media und so weiter, hinterfragen. Das geht auch fast 2 Stunden, wo die Leute dann mal wirklich sehen, wie die Experten da rangehen und jeder Experte tut 8 Minuten lang das präsentieren. Da kann man sich bewerben. Die Community darf abstimmen, wer beim OMT am Ende einen Vortrag halten darf. Also ich habe da nie drüber nachgedacht, aber ja klar, es macht total Sinn, seine Community da abzuholen, allein um auch das Produkt zu schärfen. Also ich verstehe bis heute nicht, warum keine Konferenz, stimmt nicht, es gibt jetzt eine im Handwerkerbereich, die haben mich sogar gefragt, ob sie das so machen dürfen, weil wir, er kennt das nur von uns, als wären wir die Erfinder davon und hätten irgendein Patent da drauf. Aber bei uns ist es so, man bewirbt sich und dann dürfen die, alle, die bis zum 31.05. ein Ticket gekauft haben, dürfen abstimmen. Jeder hat 7 Stimmen. Und ich kann ja so viele Themen geil finden, wie ich will, wenn die Community es anders sieht. Ja, jetzt haben wir eine Agenda, die gefällt mir brutal gut, aber es waren 2 Vorträge drin, die hätte ich gerne drin gehabt, aber ich habe es halt, die haben halt nicht genug Stimmen bekommen und deswegen bin ich da als Konferenzveranstalter auch ausgestimmt, sage ich jetzt mal, ist aber auch in Ordnung und da hilft mir ja die Community auch, das richtige Programm für die Community zu bauen. Ich finde das total spannend, wenn man sich da mal so richtig mit beschäftigt, was man eigentlich schon alles macht, dann findet man auch heraus oder was funktioniert und was man vielleicht weiter ausbauen kann.
Ja, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das kenne ich tatsächlich auch von keiner anderen Konferenz und das macht aber total Sinn, weil die Leute holen sich ja das Ticket, um quasi was über etwas zu lernen, für das sie sich interessieren. Natürlich geht es da auch dann so ein bisschen immer um die Waagschale. Ja, oft ist es auch recht vage formuliert in irgendwie, also ich rede jetzt nicht nur auf Konferenz, sondern auch bei anderen Community-Abstimmungen, wofür sie überhaupt abstimmen. Aber am Ende, und das ist ganz wichtig im kompletten Social Media, muss der Köder ja nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Das ist eine total abgedroschene Plattitüde, aber es ist halt so. Und das verstehen ganz viele nicht, sowohl im Marketing, im Social Media, als auch dann im Community Building.
Macht hochgradig Sinn. Wie verändert sich Community Building je nach Zielgruppe? Sprich B2B, B2C oder Gen Z zu versus Best Ager? Und gibt es da Unterschiede, und das war die Frage, die ich eben so vor mir hergedacht habe, gibt es Unterschiede in der inhaltlichen Ansprache oder Interaktion, deiner Meinung nach?
Ja, das ist so ein bisschen halt wie allgemein im Marketing. Das fängt damit an, auf welcher Plattform bin ich unterwegs, wo ist meine Zielgruppe unterwegs. Ne? B2B, klassisch LinkedIn, kann man aber auch zum Beispiel auf anderen Plattformen machen. Wie, ich finde es immer sehr cool, wenn B2B-Marken auf TikTok sind, dann trauen die sich was. Und ich sehe auch oft super gute Cases. Ich habe gestern erst eins gesehen von so einem IT-Serverhaus. Das ist Content, der hat überhaupt nichts mit denen zu tun. Aber der war super. Der war wirklich geil. Der hat mich komplett abgeholt. Wenn ich die Zielgruppe wäre, ich hätte es gefressen. Und die Kommentare fanden es richtig gut. Die haben auch gesagt, Leute, ich bin ITler, das ist voll mein Humor. Die trauen sich was. Also du musst immer so gucken, wo ist deine Zielgruppe unterwegs und wo gibt's Überschneidungen. Wie kann ich dann auch den Content platzieren? Das ist ja, das Klassische ist, ich glaube, dieses Reel hätte das Systemhaus jetzt nicht auf LinkedIn spielen können. Das ist zwar viel zu, nicht albern, aber humoristisch angedacht. Wenn es jetzt darum geht, dass ich als Dienstleister zum Beispiel Leute akquirieren möchte, also BewerberInnen finden möchte, dann macht es da total Sinn. Wenn es aber darum geht, Leads zu generieren und Verkäufe abzuschließen, dann ist es halt LinkedIn. Das ist ja die alte Marketing-Weisheit. Das ist im Community-Building nicht anders. Und wenn es um die verschiedenen, also B2C und B2B, aber sowohl auch als Best-Ager und Gen Z geht, was ich ganz interessant finde, ich hatte mal einen Kunden, die haben Lautsprecher hergestellt, sehr teure Lautsprecher. Also da reden wir über 5- bis 6-stellige Beträge für einen Lautsprecher. Die waren noch ganz klassisch mit einem eigenen Forum unterwegs. Die Zielgruppe von denen und die Käufer, die waren ja natürlich auch schon ein bisschen älter, die hatten Geld, die haben ein Haus oder die haben das Haus um den Lautsprecher herumgebaut. Das gibt's tatsächlich auch. Und wenn du sehr audiophile Menschen hast, die bauen sich erst so einen Room und dann planen die das Haus darum sozusagen. Die haben ihr Forum gehabt und da hat es total gut funktioniert. Die wollten auch mal quasi unsere Expertise haben in dem Sinne, sollen wir unser Forum schließen und das umziehen in eine Facebook-Gruppe oder irgendwo anders hin? Und wir haben gesagt, nee, überhaupt nicht, weil das funktioniert ja. Und hat dann auch so eine gewisse Exklusivität gehabt für die, weil du bist halt in diesem Forum in so einem geschützten Bereich gewesen. Du konntest da auch deine blöden Fragen stellen zu irgendeinem Lautsprecherkabel. Gen Z, stelle ich jetzt mal so in den Raum, die kriegst du nicht so leicht auf dem Forum, weil dann müssen sie sich ja bei noch einer Plattform anmelden. Also die holst du am besten dann auch wirklich da ab, wo die schon sind. Und irgendwann kannst du die vielleicht auf Discord oder so migrieren, weil die das sowieso haben, um abends mit ihren Kumpels zu zocken oder so. Das kommt halt wirklich ganz stark drauf an, was ist dein Produkt, was ist deine Zielgruppe, wie exklusiv möchtest du es gestalten. Es gibt auch immer noch Firmen, die auch zum Beispiel im Schmuck und so, die haben Foren und es funktioniert total gut für die. Ja, die haben da ihre Exklusivität, kommst vielleicht auch nur in das Forum, wenn du schon mal was gekauft hast. Easy as it is. Es gibt aber auch Firmen und Zielgruppen, da brauchst du das nicht. Du musst nicht immer alles hochexklusiv machen und hochgeschützt.
Ich denke mir immer, eigentlich müsste so eine Discord-Gruppe bei uns so gut funktionieren, aber du musst dich halt echt drum kümmern.
Du musst dich drum kümmern,
ja. Das ist halt, also ja klar, wir könnten da jede Slides von jedem Webinar zur Verfügung stellen, wir könnten... Du kannst ja mit Gutscheincodes arbeiten, dass so Leute, die in dem Discord-Channel sind, dass sie einen anderen Zugang zu der Konferenz kriegen oder dann früher über irgendwelche Tickets informiert werden, gerade bei begrenzten Veranstaltungen, wie wir sie jetzt in Köln zum Beispiel haben von der Demexco, da dürfen halt nur 70 Leute kommen. Da sprechen wir auch nur ganz gezielt die Leute aus der Region an und so Sachen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, aber du musst dich halt einfach drum kümmern und du darfst es, glaube ich, einfach auch nicht unterschätzen, weil sonst kann es halt auch negativ werden. Oder siehst du das an?
Komplett. Ja, du musst da wirklich auch Zeit rein investieren und Power. Also wenn du jetzt einen Discord-Account ist ja schon mit Aufwand verbunden. Du brauchst, wie du gesagt hast, die Moderatoren, du brauchst jemanden, der das auch monitort. Du kannst ja auch Bots als Moderatoren einsetzen, aber das würde ich auch, also das Thema KI und Community ist nochmal ein ganz anderes, aber das würde ich auch quasi eher in die Prio 2 schieben, dass du die Bots ja verwendest für Wochenend und nach dem Feierabend zum Beispiel. Aber wenn du eine Community aufbauen möchtest, dann musst du schon Zeit und Ressourcen da rein investieren, das ist klar.
Wie können Unternehmen mit wenig Ressourcen starten, deiner Meinung nach? Gibt es einen pragmatischen Einstieg in das Community Building?
Ja. Es gibt, also mach das, was du kannst. Ja, mach das, wo du sowieso schon unterwegs bist. Wenn du als Firma einen LinkedIn-Account hast und da erstmal, LinkedIn-Account ist ja oft auch bloß irgendwie ein Foto und irgendeine Pressemitteilung. Das ist jetzt sehr salopp, aber leider ist es so, dass viele Firmen das noch so behandeln. Dann fang doch mal an, auf LinkedIn irgendwie so Community-aktivierende Posts zu veröffentlichen und schau, wie das angenommen wird. Wenn du als Firma ein Facebook oder ein Instagram-Account hast, dann versuch erstmal quasi Community-aktivierende Beiträge zu posten. Du wirst Leute sehen und finden mit der Zeit, die immer wieder darauf interagieren. Das sind vielleicht am Anfang bloß 3, dann sind es 30 und dann sind irgendwann sind es vielleicht 100 oder 200. So baut sich deine Community dann langsam und stetig auf. Du darfst halt nicht denken, du bist eine kleine Ressource und du musst jetzt direkt einen Discord-Kanal starten. Das musst du nicht. Du kannst mit dem arbeiten, was du hast und das Beste draus machen und das andere ergibt sich dann irgendwann.
Ich muss mal ganz kurz etwas an die Hörer richten. Ich habe, also erstmal vielen, vielen Dank. Ich bekomme, wo wir gerade beim Thema Community Building sind, immer sehr viel Rückmeldung von euch für Webinare, für unsere Konferenz, aber vor allem auch hier für den Podcast. Und meistens sind es Dinge, die euch in dem Moment nicht gefallen haben. Ja, wir kriegen auch Lob für gute Inhalte. Aber eine Kritik, die ich sehr häufig bekomme, ist, dass ich, wenn ich dir jetzt zuhöre, dir als Referent, abwesend wirke, beziehungsweise man merkt, dass ich nebenbei was anderes mache. Und ja, das ist auch so. Aber nicht, ich mache nichts anderes, weil ich jetzt irgendwelche E-Mails beantworten muss oder so, sondern ich schreibe gerne mit. Und dann gucke ich nach unten und dann bin ich natürlich auch am Tippen und gucke hin und her und die Leute erkennen das. Warum? Weil ich Ideen bekomme, weil ich Folgefragen und manchmal recherchiere ich nebenbei etwas, um das, also ich will mich jetzt nicht zu sehr rechtfertigen, aber das hier vielleicht mal, weil ich heute wieder so einen Tag habe, wo ich mir sehr viel nebenbei anschaue und auch die Fragen, die noch sehr viele sind, die wir aber zeitlich nicht alle unterkriegen heute, dass ich schon gucke, okay, welche Frage stelle ich ja nächstes, welche passt am besten und so weiter. Ich möchte, dass ihr das, ich möchte es einfach einmal sagen und hoffe, dass auch noch viele heute zuhören. Und ich gebe euch mal einen Shoutout für den Doppelgänger-Podcast. Guckt euch mal einen Pip Glöckner an mit dem Philipp Glöckner, der andere, deswegen der Doppelgänger-Podcast. Die sind teilweise in dem Podcast, gucken in ihre Discord-Community rein, wo wir wieder beim Thema Community sind, und recherchieren teilweise zu Aktienkursen was dabei. Ich finde, das macht ein Format sehr lebhaft und deswegen, ich will mich gar nicht dafür entschuldigen, ich will aber zeigen, weil ich kriege sehr häufig, bei der Tonspur seht ihr das nicht, also ihr könnt das nicht raushören, dass ich was anderes mache, aber wir haben das ja auch auf YouTube, wer uns mal zuschauen will, währenddem wir reden, der würde das halt erkennen. Und manchmal seht ihr unsere Snippets auf den Social Media und da kriege ich das doch ab und zu zurück. Ich bin manchmal sogar in den Kommentaren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, der Podcast wird dadurch besser, dass ich reagieren kann. Und danke trotzdem, und ich finde, es passt bei dieser Folge so gut an die Community, dass ihr mir Feedback gebt. Ja, ich höre auch gerne mal Positives. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn ihr mir Verbesserungsvorschläge macht, weil dadurch kann ich besser werden. Aber in dem Fall möchte ich das gar nicht. Ich möchte hier weiter so agieren. So, Werbeeinblendung zu Ende. Es war keine Werbeeinblendung, aber ihr wisst, was ich meine. Wie viel Raum sollte ich meiner Community zur Mitgestaltung geben? Gibt es da irgendwie etwas? Also du wirst mir jetzt sagen, es kommt drauf an, aber gibt es irgendwelche Dinge, auf die ich achten kann oder die ich da berücksichtigen sollte?
Also ich würde, so wie du es gerade auch gesagt hast, auf jeden Fall immer Feedback berücksichtigen. Egal, ob es einem gefällt oder nicht, die Community und vor allem, wenn es konstruktives und durchgängiges Feedback ist, wenn du jedes Mal unter einem Post oder unter einem Podcast das gleiche Feedback bekommst oder eins, das in die gleiche Richtung ist, dann berücksichtige das halt auch. Ne? Also geh da drauf ein, versuch das entweder quasi auch mal in einem Post oder jetzt, wie du es gerade gemacht hast, in einem Podcast irgendwie aufzuklären oder übernehm es halt in die Produktentwicklung. Ja, das ist wie das Paw Patrol-Ding. Das ist, versuch halt auf deine Community zu hören, welches Feedback sie dir geben. Und wo ich Community auch recht oder sehr wertvoll finde, ist, und da kann man denen super viel Freiraum lassen, wenn man die passenden Leute in der Community hat. Das ist vor allem so, wenn du, ich habe vorhin von den Ambassadoren gesprochen, wenn du so ein paar Leute in deiner Community hast, die immer wieder auftauchen, mach die zu Ambassadoren, mach die zu Moderatoren und lass die ihr Ding machen. Im Bestfall sind die dann entweder in deinem Discord-Kanal oder auch bloß in der Kommentarspalte von deinem Insta-Post oder in deiner Facebook-Gruppe und beantworten Fragen für dich. Ist doch total cool, wenn du eine Frage zu einem Produkt hast. Ich habe vorhin von sehr viel von Audio gesprochen, zu einem Schallplattenspieler hier so, wieso macht der denn gerade irgendwie so ein komisches, fiepsiges Geräusch und dann antwortet mir nicht die Firma mit irgendeinem KI-Text, so, danke für deine Anmerkung, sondern da antwortet mir dann irgendwie der Schallplattenmann 24 und sagt mir, pass auf, ich hatte das Problem auch schon mal, ich habe diesen gleichen Schallplattenspieler, probier es doch mal so und so aus. Also wenn es um so Peer-to-Peer-Kommunikation geht, kann man den durchaus freien Lauf lassen. Das kann man monitoren, sollte man auch für die, by the way, fürs Reporting, ne, auch sehr qualitativ hochwertig, sollte man das auch sowieso monitoren. Aber wenn da jemand eine Frage beantwortet hat für dich, dann musst du nicht auch noch drunter kommentieren mit deiner Firma und sagen, ah ja, genau das, was er gesagt hat. Und übrigens, und dann rezipierst du das nochmal komplett. Du kannst es ergänzen, aber sonst lass es einfach so stehen und like einfach seinen Kommentar.
Ich habe gerade mal gezählt, ich habe laut meinem Plan noch 14 Fragen. Ich muss es aber auf 2 reduzieren, sonst schaffen wir das zeitlich nicht und überanspruchen hier die Hörer. Kann man fast über eine Folge nachdenken, aber wir gucken jetzt erstmal die 2 Fragen. Erste Frage, wenn morgen jemand mit Community Building starten möchte, was wären deine 3 wichtigsten Tipps?
Okay, das jetzt nochmal zusammenfassend. Wähle eine Plattform, erstens, die Interaktion möglich macht. Das macht auch nicht jede Plattform. Ne? Bei TikTok ist es zum Beispiel recht schwer. Also wähle eine Plattform, die Interaktion möglich macht, die Interaktion, die du möchtest, möglich macht. Also wenn du einen Chat möchtest, dann geh nicht auf Instagram, sondern auf Discord zum Beispiel. Und dann wähle natürlich die Plattform, wo deine Zielgruppe ist. Das ist der erste Tipp. Zweitens, biete deiner Community echten Mehrwert und auch wirklich Gelegenheit zur Beteiligung. Also verwende interaktive Module in deinen Formate, in deinem Content, lass die Leute interagieren und dann geh aber im Nachhinein auch wieder drauf ein und arbeite auch mit dem, was sie dir geben, weil so, und das ist der dritte Tipp, baust du Vertrauen auf. Das ist nämlich das Wichtigste. Das ist, wieso wir überhaupt Community-Building machen und wieso wir eine Community wollen, ist ja, wir wollen ja Vertrauen schaffen, wir wollen Authentizität schaffen. Es dauert eine Zeit, es dauert wirklich lange, sich eine gute Community zu bauen. Also wir reden hier nicht von Wochen, wir reden hier von Jahren. Also ab 3 bis 6 Monaten wirst du die ersten Leute wahrscheinlich wiedererkennen in den Kommentaren. Und nimm dir auch die Zeit, quasi die Community aufzubauen und hör nicht einfach nach einer Woche wieder auf, weil da sowieso nichts kommt. Du musst es halt kontinuierlich aufbauen und testen. Und wie gesagt, hör auch einfach auf die Community, die mögen deine Firma, deine Marke, dein Produkt. Die tun das nicht, um dir zu schaden. Feedback kann man annehmen oder nicht. Ne? Das ist in jeder Lebensphase so. Aber im Bestfall hast du Leute da draußen, die deine Marke sowieso schon geil finden und es total ja, lieben würden, Teil einer Community davon zu sein.
Und wenn die gehört werden, dann sind die auch danach noch engagierter. Und vielleicht noch größere Fans und geben vielleicht auch Geld bei euch aus. Also über solche Dinge kann man natürlich drüber nachdenken. Okay, letzte Frage. Ich beschäftige mich ja ganz viel mit dem Thema Trends. Ich merke gerade, das ist die erste Folge seit langem, wo ich nicht die KI-Frage stelle. Aber das lassen wir heute tatsächlich mal weg. Welche Trends beobachtest du aktuell im Bereich Community Building?
So, einerseits finde ich es interessant, in welchen Plattformen das gerade wieder stattfindet. Also zum Beispiel Reddit ist so ein Ding, das hatten wir, glaube ich, alle ganz lange nicht auf dem Schirm und war jetzt auch wirklich sehr lange sehr nischig. Jetzt wird es ein bisschen breiter. Ja, mir inklusive auch. Also ich habe es schon ewig. Ich verwende es seit jetzt 1,5 Jahren wieder so richtig. Im Prinzip seit X, nicht mehr X oder Twitter, ne, nicht mehr das Wahre ist. Die Plattformen shiften sich so ein bisschen. Ne? Es gibt natürlich versucht jetzt mittlerweile TikTok auch mit dem Bulletin Board, heißt das bei denen. Das ist ja das Pendant zum Broadcast-Channel von Instagram, so ein bisschen Community-Building einzubauen. Aber das wird auch in den nächsten paar Monaten noch sehr interessant, wo Communities richtig gebaut werden. Ich sehe den Trend zu Micro-Communities, also gerade bei so MusikerInnen und so finde ich das sehr spannend. Früher hattest du halt irgendwie im Online-Ding so, natürlich hattest du schon immer die Facebook-Fangruppe von Tokyo Hotel, aber jetzt hast du halt auch die von den Kaulitz Podcast und Kaulitz, also Kaulitz Hill, sondern von der Netflix-Serie. Also die Communities an sich selber, die spalten sich auch immer weiter auf in Nischen. Und haben wir jetzt leider gar nicht drüber gesprochen. Das hat sich so das war jetzt mal eine Zeit lang weg durch verschiedene Dinge, aber Events quasi im echten Leben, die kommen wieder. Das hatten wir 2014 oder so rum mit so YouTubern und ihren Fantreffen vor dem Kölner Dom. Das war da mal eine Zeit lang weg, da war es cringe und jetzt geht's wieder los. Jetzt haben wir wieder sowas wie Fantreffen oder sowas wie exklusive Events für die Communities, sowas wie exklusive Ticketcodes, was du ja auch gesagt hast, zählt da ja am Ende auch rein, weil man sich dann an einem Event wieder trifft und so ein Fantreffen macht. Das sehe ich gerade auch wieder sehr stark. Und da ist auch die Nachfrage mittlerweile wieder sehr hoch. Die war mal, wie gesagt, eine Zeit lang niedrig, weil das so ein bisschen verpönt war. Und jetzt finden es die Leute auf einmal wieder total cool.
Ich bin ja ein riesen Event-Fan, wie man weiß. Sonst würde ich nicht so viele machen. Und gerade unsere Abendtreffen, unsere OMT-Club-Treffen, wie wir sie nennen, die waren ja letztes Jahr haben wir fast 40 Stück gemacht. Das war halt ein unglaublicher Aufwand. Deswegen haben wir das wieder ein bisschen reduziert. Aber es hat mega Spaß gemacht. Und man hat gemerkt, dass die Community auch ein bisschen danach gelächzt hat, nicht nur eine Marke zu sehen, sondern auch eine Marke berührbar zu haben. Und das war schon sehr, sehr cool. Liebe Melanie, vielen, 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 vielen Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht mit dir über, ja, ich kann fast sagen, nach SEO mein zweites Thema Community Building, mich mit dir darüber zu unterhalten. Und ja, wir sind ab und zu ein bisschen abgedriftet, aber es war sehr kurzweilig und ich hoffe auch für die Hörer. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Zum Abschluss der heutigen Folge noch ein Hinweis. Die Konferenz in Mainz ist vorbei, wenn ihr das hier hört. Und wir gehen jetzt voll in Richtung OMT Summit. Heißt, viele von euch werden vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal davon hören. Über den Expertenrat habe ich vorhin schon was gesagt. Am 5. und 6. März machen wir das größte Event, das wir je gemacht haben in Düsseldorf. Wir werden 10 Floors haben, 140 Vorträge. Es wird mit einem Expertenrat alles kuratiert sein, sprich keine Sales Pitches, sondern wir wollen ein richtig geiles Fortbildungsevent werden. Haben auch eine etwas größere Expo und werden eine Mega-Party machen. Also ich habe keinen Bock, irgendwelche Superstars herzuholen, aber ich will etwas bauen, was die Stars aus der Branche zu uns holt. Und das ist mir auch schon geglückt. Ihr könnt schon mal auf die Seite schauen, es sind echt ein paar geile Namen dabei. Unter omt.de/summit könntet ihr sogar schon heute bei der Aufnahme, aber wenn ihr es hört, auf jeden Fall ein paar Namen lesen. Und ich glaube, alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, werden sagen, wow, das wird ein richtig cooles Event. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Es ist unsere nächste Eskalationsstufe. Und liebe Community, wo wir beim Thema sind, ich hoffe, wir gehen sie mit euch. In diesem Sinne, schaut euch die Seite an. Vielleicht bucht ihr euch ein Ticket. Vielleicht versucht ihr eins über die vielen Sponsoren zu bekommen. Wie auch immer, Hauptsache ihr seid dabei. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.